Woche 2 nach der Bekanntgabe der Apothekenreform und die Stimmung ist immer noch durchwachsen, könnte man sagen. Heute am 24. Juni 2024 sprechen wir im PTA Heute Podcast darüber, was die ADEXA zur Reform sagt, ob eine Borreliose-Prophylaxe mit Doxycyclin sinnvoll ist, was bei Restless Legs helfen kann und warum Fußball schauen schlecht fürs Herz ist. Ich bin Benedikt Richter, ich bin PTA und leider gar kein Fußballfan, aber für euch rede ich über fast alles. Und vielleicht starten wir auch gleich mal mit dem Fußball, dann habe ich es hinter mir. Heute früh habe ich zum Beispiel gelesen, dass man statistisch erheben kann, wann bei einem EM-Spiel die Wasserspülungen der Toilette besonders häufig betätigt werden. Aber es gibt auch statistische Erhebungen zur Gesundheit. Eine Studie zeigt, dass die emotionale Aufregung, die viele Menschen, abseits von mir, beim Schauen eines EM-Spiels erleben, das Risiko für einen Herzinfarkt erhöht. Schon während der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 gab es in Deutschland gehäuft Krankenhauseinweisungen wegen Herzinfarkten. Das schreiben deutsche Forschende im Fachmagazin Scientific Reports. Die erwähnte Studie wurde von WissenschaftlerInnen des Zentrums für Kardiologie der Unimedizin Mainz und der Abteilung für Sportmedizin der Uniklinik Heidelberg durchgeführt und wertete Krankenhausdaten des Statistischen Bundesamts aus. Die WissenschaftlerInnen verglichen die Einweisungen und Sterblichkeit wegen Herzinfarkten über 4 Zeiträume. Das Ergebnis: In Deutschland gab es während der etwa 4-wöchigen WM von Mitte Juni bis Mitte Juli 18.479 solcher Einweisungen. Das waren 3,7% mehr als im gleichen Zeitraum 2015 und 2,1% mehr als in dem Zeitraum des Jahres 2013. Im Monat nach der WM waren es 5,4% weniger Einweisungen. Einen Unterschied bei der Rate der Todesfälle entdeckten die Forschenden insgesamt nicht, das ist eine gute Nachricht. Für den WM-Zeitraum stellten sie aber fest, dass am Tag des Finales die Sterblichkeit bei HerzinfarktpatientInnen im Krankenhaus am größten war. Da gab es wohl ein ganz besonderes Endspiel zwischen Deutschland und Argentinien, das Deutschland nach Verlängerung mit 1:0 gewann. Ihr merkt, ich habe viel Ahnung von Fußball. Laut einigen KardiologInnen, wie dem Kardiologen und Pharmakologen Thomas Meinertz, der dem Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung angehört, schüttet der Körper durch die Aufregung Stresshormone aus und dadurch Herzfrequenz und Blutdruck steigen. Bei Menschen, die bereits eine Herzerkrankung haben, erhöhe sich so die Gefahr für Durchblutungsstörungen des Herzens, sagt er. Mit Blick auf die laufende Fußball-EM rät Meinertz besonders RisikopatientInnen, wenig Alkohol und keine reichlichen Mahlzeiten. Er sagt, das verbraucht eben auch Sauerstoff und Blut. Es entzieht dem Herzen quasi Blut zugunsten des Magen-Darm-Trakts. Außerdem sei Rauchen unbedingt zu vermeiden. Zudem empfiehlt der Experte, nicht dauerhaft zu sitzen, sondern sich zwischendurch mal die Beine zu vertreten. So stehe einem gefahrlosen Fußballschauen nichts im Wege. Okay, Fußball abgehakt, ab zur Apothekenreform. Da habe ich euch diese Woche das Statement von Andreas May vom Bundesvorstand der Apothekengewerkschaft ADEXA mitgebracht. Laut ADEXA bedeutet die Reform zusammengefasst: Apothekenangestellte, die immer weiter auf auskömmliche und faire Gehälter warten müssen, qualifiziertes Personal, das in andere Branchen abwandert, PTA, die als billige Ersatzfilialapothekenleitungen verheizt werden und eine Gefährdung der Versorgungssicherheit. Die niedrigen Löhne, die im Branchenvergleich bereits zurückfallen, verschlechtern sich weiter, was dazu führt, dass qualifiziertes Personal in andere Branchen abwandert. Diese Entwicklung bedroht nicht nur die Arbeitsbedingungen der Apothekenangestellten, sondern auch die Versorgungssicherheit der PatientInnen. 2-Klassen-Apotheken könnten entstehen, warnt May, was letztlich eine Gefährdung der Versorgungssicherheit bedeuten würde. Die sogenannte Honorar- und Strukturreform bezeichnet May als bestenfalls Verschiebebahnhof und schlimmstenfalls als einen Einstieg in die Apothekenketten. Diese Reform könnte zu ausgedünntem Personal, weniger Aufstiegschancen für ApothekerInnen und einem vergifteten Angebot für die PTA führen, viel Verantwortung für wenig Geld in den Zweigapotheken zu übernehmen. Unter solchen Bedingungen seien bessere tarifliche Arbeitsbedingungen kaum durchsetzbar. Andreas May sieht aber auch positive Dinge am Reformentwurf, zum Beispiel die bessere Vergütung des Nacht- und Notdienstes, die besonders Apotheken in ländlichen Gebieten stärkt. Doch diese kurzfristigen Lösungen können keine tragfähige Strategie für eine bessere Versorgung der alternden Bevölkerung sein. Ein zentraler Vorschlag von Adexa, der im Entwurf komplett fehlt, ist die Erhöhung des Festhonorars um 80 Cent pro Packung verschreibungspflichtiger Arzneimittel, die dann exklusiv für die Personalkosten vorgesehen sein soll. Positiv bewertet Mai hingegen die geplante Aufteilungsmöglichkeit der Filialleitung auf zwei ApothekerInnen, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern könnte. Im weiteren Gesetzgebungsprozess möchte Adexa die Interessen der Angestellten mit Nachdruck vertreten und das Gesprächsangebot an den Gesundheitsminister erneuern. Entscheidend ist, dass sich die Apothekenteams nicht spalten lassen, sondern gemeinsam für eine echte Stärkung des Apothekensystems und der flächendeckenden Arzneimittelversorgung eintreten. Denn nur eine gemeinsame Linie kann verhindern, dass die versprochene Reform die tragenden Elemente aus der Struktur schwächt oder gar ganz herauszieht. Andreas Mai fordert eine echte Reform, die die Bedürfnisse der Apothekenangestellten ernst nimmt und die Versorgungssicherheit der Bevölkerung gewährleistet. Und ich glaube, dem Gedanken der Einheit können wir alle was abgewinnen. Ich frage mich gerade, wie ich jetzt die Brücke von der Apothekenreform zum Zeckenbiss baue. Vielleicht fällt euch da ja was ein. Ich rede einfach weiter. Warum mögen wir Zecken nicht? Klar. Sie können FSME und Borreliose übertragen. Will beides kein Mensch. Gegen FSME kann man sich impfen lassen. Die Borreliose ist als bakterielle Erkrankung noch nicht impfbar, sondern nur mit Antibiotika behandelbar. Das Warnsignal ist die bekannte Wanderröte, also so eine kreisförmige Rötung um die Einstichstelle der Zecke, die dann wandert. Fachgesellschaften beschäftigen sich schon seit Jahren damit, ob man das Antibiotikum Doxycyclin nicht prophylaktisch geben könnte. Also nicht erst, wenn die Wanderröte erscheint, sondern direkt, nachdem die Zecke entfernt wurde. Seit 2016 rät die deutsche S2K-Leitlinie kutane Leimborreliose davon ab, routinemäßig nach einem Zeckenstich prophylaktisch ein Antibiotikum anzuwenden oder die Zecke auf Borrelienerreger zu untersuchen. Stattdessen empfiehlt sie zur Prophylaxe von Zeckenstichen und Borreliose, bedeckende Kleidung zu tragen und die Haut nach Aufenthalt im Freien mit möglichem Zeckenkontakt auf Zecken abzusuchen und die dann so rasch wie möglich zu entfernen. Die Zeckengestochenen sollten die Stichstelle 6 Wochen lang beobachten. Auch Repellenzien seien eine Option zur Zeckenabwehr, allerdings raten die LeitlinienautorInnen dazu nur mit Einschränkungen. Die Infectious Diseases Society of America, die amerikanische Gesellschaft für Infektionserkrankungen, rät bei Stichen in Risikogebieten oder von bestimmten Arten, die als Hochrisikozecken gelten, oder wenn die Zecke mindestens 36 Stunden saß, zu einer Antibiotikaprophylaxe, und zwar für Kinder und Erwachsene. Als Mittel der Wahl empfiehlt sie eine einmalige orale Gabe von Doxycyclin. Erwachsene sollten 200 Milligramm einnehmen, Kinder sollten entsprechend ihres Körpergewichts Doxycyclin mit 4,4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht bis höchstens 200 Milligramm erhalten. Und auch die Internationale Borreliose-Gesellschaft hat eine Meinung zur generellen Antibiotikaprophylaxe nach Zeckenstich. Ihre Empfehlung seit 2014, keine routinemäßige Prophylaxe mit einmalig 200 Milligramm Doxycyclin, sei unwahrscheinlich, dass dies hochwirksam sei. Für effektiv erachtet sie es, wenn Zeckengestochene 20 Tage lang Doxycyclin einnehmen. Diese Empfehlung stützt sie auf Tierstudien. Ihr merkt schon, wie viele unterschiedliche Ansichten es gibt. Im November 2021 wurde eine Meta-Analyse im Fachjournal BMC Infectious Diseases veröffentlicht. Das heißt, die WissenschaftlerInnen haben die verfügbaren Studien zusammengefasst, um ihr Ergebnis abzuleiten. Dafür durchsuchten sie mehrere wissenschaftliche Datenbanken und schlossen in ihrer Auswertung ausschließlich Studien ein, wenn 72 Stunden nach einem Zeckenstich noch kein Anzeichen einer Borreliose vorhanden war. Zwar fanden die WissenschaftlerInnen 4515 Studien, doch genügten nur 6 Arbeiten ihren Anforderungen, sodass die Daten zu insgesamt 3766 Menschen, von denen 56 eine Borreliose entwickelten, auswerten konnten. In 3 Studien hatten die Zeckengestochenen in der Behandlungsgruppe für 10 Tage orale Antibiotika erhalten, also Amoxicillin, Penicillin, Tetracycline. In 2 Studien einmalig 200 Milligramm Doxycyclin und eine Arbeit hat die Wirkung von topischem Azithromycin untersucht. Zeckengestochene, die eine antibiotische Prophylaxe erhielten, erkrankten seltener an Borreliose als die Personen in der Kontrollgruppe. Das Risiko war um 62% reduziert. Die topische Azithromycin-Therapie und die 10-tägige Antibiose scheinen nach der Studie weniger effektiv zu sein als die Einmalgabe von Doxycyclin. Die Wissenschaftler kamen zu dem Fazit, dass PatientInnen, die eine Einzeldosis Doxy 200 Milligramm erhielten, ein geringeres Risiko hatten, eine Lyme-Borreliose zu entwickeln, als PatientInnen, die ein Placebo erhielten, während es keine Belege für die Wirksamkeit einer 10-tägigen Behandlung und einer Behandlung mit topischen Antibiotika gibt. Damit könnten die Ergebnisse einer einmaligen Doxycyclin-Prophylaxe nach Zeckenstich stützen, so die StudienautorInnen. Wer von euch schon mal Doxycyclin genommen hat, der weiß sicher, was dagegen spricht, es prophylaktisch einzunehmen, die Nebenwirkungen. Sowas wie Photosensibilität oder Magenbeschwerden. Auch der zeitliche Abstand zu mehrwertigen Kationen ist etwas nervig und auch die Tatsache, dass Borreliose ein relativ seltenes Ereignis ist, spricht gegen eine solche Prophylaxe. Um einen Borreliosefall zu verhindern, müssten 50 von Zecken gestochene Menschen bei einer routinemäßigen Doxycyclin-Prophylaxe ein Antibiotikum erhalten, schätzen die WissenschaftlerInnen. Das heißt, 49 Personen hätten diese Antibiose unnötigerweise erhalten. Sinnvoll wäre es also, Risikogruppen zu definieren, bei denen eine Borreliose-Erkrankung wahrscheinlicher ist. Doch wann gilt so ein Zeckenstich als risikoreich? Laut der ILADS-Leitlinie gilt ein Zeckenstich erst dann als risikoreich, wenn die Zecke mehr als 36 Stunden festsaß. Allerdings sitzen mehr als die Hälfte der Zecken weniger als 36 Stunden. Demnach würden etwa die Hälfte aller Zeckengestochenen keine Antibiose erhalten. Daneben könnte es eine Rolle spielen, wie alt die Zecke ist. So vermutet man, dass der Stich einer Nymphenzecke häufiger zu einer Wanderröte führt als der Stich einer erwachsenen Zecke. Auch sinke die Infektionswahrscheinlichkeit, wenn die Zecke noch nicht vollständig vollgesogen sei. Diese Ergebnisse könnten wertvolle Informationen für die Praxis liefern, bedürfen aber weiterer Bestätigung, finden die WissenschaftlerInnen. Für unser letztes Thema heute dachte ich, könnten wir mal über RLS sprechen. Das Restless Legs Syndrom. Eine wirklich belastende Erkrankung für Betroffene, da sie vor allem nachts auftritt, wenn der Körper eigentlich zur Ruhe kommen soll. Kribbeln, Stechen und Ziehen in den Beinen lässt sich dann nur durch Bewegung lindern, daher der Name. Hinzu kommt, dass bei den meisten RLS-Betroffenen während des Schlafs unwillkürliche periodische Beinbewegungen auftreten. Dabei handelt es sich um wiederholte rhythmische Bewegungen, die entweder die Großzehe, den gesamten Fuß oder gar das ganze Bein betreffen. Diese unwillkürlichen Bewegungen nehmen die PatientInnen selbst häufig gar nicht wahr. Sie führen jedoch zu Schlafunterbrechungen und einem nicht erholsamen Schlaf. Es sind daher vor allem Schlafstörungen und Erschöpfungszustände, die die Betroffenen irgendwann zum Arzt führen. Man geht davon aus, dass immerhin 5-10% der Bevölkerung am Restless-Legs-Syndrom leiden. Der Grad der Beeinträchtigung ist dabei individuell unterschiedlich. Es reicht von nur leichten oder sporadischen Beschwerden bis hin zur fast völligen Ruhelosigkeit. Meist machen sich die ersten Symptome in den mittleren Lebensjahren bemerkbar. Frauen sind etwa doppelt so häufig vom RLS betroffen und oft treten die Symptome erstmals in der Schwangerschaft auf. Viele Fälle von RLS werden allerdings nicht auf Anhieb richtig erkannt. So werden die Beschwerden zum Beispiel als Durchblutungsstörungen, Venenleiden oder Polyneuropathie fehlgedeutet. Grundsätzlich gilt es, zwei RLS-Formen zu unterscheiden. Zum einen das sogenannte idiopathische oder primäre RLS ohne erkennbare Ursache. Zum anderen das sekundäre RLS als Folge einer anderen Störung. Eine häufige Ursache für dieses sekundäre RLS ist ein Eisenmangel. Da sollte bei einem Verdacht auf RLS der Eisenspeicherwert Ferritin kontrolliert werden. Es sollte mehr als 100 Mikroliter pro Liter betragen. Auch Nierenschwäche, Schilddrüsenunterfunktion, Diabetes mellitus und rheumatoide Arthritis gelten als Ursachen. Außerdem können Medikamente wie Antidepressiva und Neuroleptika ein RLS auslösen oder verstärken. Auch die familiäre Veranlagung kann eine Rolle spielen. Inwieweit Letzteres eine Rolle spielt, hat vor kurzem ein Forscherteam der Technischen Universität München und Helmholtz Munich untersucht. Die Forschenden haben genetische Informationen von mehr als 100.000 PatientInnen ausgewertet. Insgesamt stehen so den Forschenden zufolge 13 Gene in Zusammenhang mit RLS. Diese Gene können mit bereits für andere Erkrankungen zugelassenen Medikamenten angesprochen werden. Die StudienautorInnen sehen hier einen Ansatz, um zu prüfen, ob sich diese Arzneimittel auch zur Behandlung von RLS nutzen lassen. Darüber hinaus zeigt die Studie, dass RLS ein Risikofaktor für Typ-2-Diabetes ist. Eine Heilungsmöglichkeit für das RLS gibt es bisher nicht. Es gibt aber medikamentöse Behandlungsoptionen. Arzneimittel der ersten Wahl sind Dopaminergika, die aus der Parkinson-Therapie bekannt sind. Bekannter Wirkstoff ist sicher L-Dopa im Fertigarzneimittel Restex. Viele PatientInnen verspüren bereits nach einer einmaligen Gabe von L-Dopa eine Beschwerdelinderung. Auch mit Dopaminagonisten wie Pramipexol, Ropinirol und Rotigotin wird behandelt. Manchmal helfen den Betroffenen auch schon gewisse Lebensstiländerungen. Die Symptomatik kann sich zum Beispiel bessern, wenn man auf Kaffee, Tee, Schokolade, Alkohol und Nikotin verzichtet. Bei leichten Beschwerden erweisen sich eventuell mäßige körperliche Aktivität am Tag und kühlende Maßnahmen am Abend als nützlich. Und eine gute Schlafhygiene kann eine RLS-Therapie außerdem sinnvoll unterstützen. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, ihr fühlt euch wieder gut informiert und habt vor allem eine angenehme Woche. Ich habe auch heute wieder frei, schon wieder, so wie letzte Woche. Finde ich ja eigentlich ganz angenehm. Ich weiß aber gar nicht, wie ich dazu komme. Aber allen, die heute arbeiten, ganz viel Spaß dabei. Und nächste Woche könnten wir uns wieder hier versammeln, wenn ihr mögt. Das wäre doch auch ganz nett, oder? Bis dahin, gehabt euch wohl.